Ich grüße euch ganz herzlich und es war mir schon bereits eine riesige Freude, einfach mit euch in den Lobpreis eben mit einzustimmen, der schon von Ewigkeit her andauert. Wir sind nicht die, die Lobpreis machen, sondern wir sind diejenigen, die in den Lobpreis der Engel, der Himmelwelt einsteigen, wenn wir singen, wenn wir Gott mit unseren Stimmen anbeten. Und ebenso ist es für mich eine riesige Freude, einfach jetzt auch unter das Wort Gottes kommen zu können mit euch und über dieses Nachdenken zu können, Gottes Stimme zu lauschen. Das, was wir eben gesungen haben, die Ewigkeit ist mein Zuhause, beinhaltet diese eine Phrase, auch wenn ich sterben werde, weiß ich. Es geht heute um Tod, um Sterben. Weißt du das? Dass du sterben wirst, weißt du das wirklich? Das Ziel ist, dass wir dem, was am Ende des Liedes gesungen worden ist, nachkommen, nämlich mit Fokus auf die Ewigkeit, lebe ich für das, was ewig bleibt. Darum geht es. Und wie die Predigt angekündigt worden ist, soll es uns heute um die Auferstehung gehen oder um diese Begrifflichkeit, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das war zumindest am Anfang der Predigttitel. Ich habe das jetzt ein bisschen geändert, auch aufgrund der Umstände, in denen ich mich selbst momentan befinde. Und habe dementsprechend die Predigt folgendermaßen überschrieben. Wenn der Tod anklopft, wenn der Tod anklopft und Hoffnung auflebt. Darum soll es uns heute gehen. Und ich sage vorab, ich hoffe, ich werde nicht zu emotional. Und zweitens, ich predige heute in einem anderen Stil, relativ frei werde ich das versuchen, im Gegensatz zum skriptgebundenen Predigen. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir schreiben das Jahr 2019, 23.10., 18.21 Uhr. An diesem Abend saß ich einfach in Gießen, in meinem kleinen WG-Zimmer. Ich weiß nicht mehr, ob ich von der Uni kam oder ob ich da am Lernen war. Ich habe es aufgrund der Umstände vergessen, in dem Augenblick. Um 18.21 Uhr ereilte mich folgende Nachricht. Benny hat es nicht geschafft. Er ist in der Ewigkeit. Benny ist im Alter von 17 Jahren bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Benny war der Schwager von meinem allerbesten Freund und meiner besten Freundin. Benny, mit zwei Wochen vor diesem Tag habe ich mit ihm geredet darüber, was man noch alles für Gott machen kann. Haben Pläne geschmiedet, wie es ausgehen kann in der Zukunft. Und zwei Wochen später kriege ich diese Nachricht, Benny hat es nicht geschafft. Ich wusste gar nicht so recht, was im Vorfeld überhaupt passiert war. Aber mir war bewusst, Benny ist gestorben. Benny ist tot. Benny ist nicht mehr. Im Alter von 17 Jahren. Am 11.10. diesen Jahres, vor 4 Tagen, ereilte mich diese Nachricht. Tobi hat es leider nicht geschafft. Tobi ist der Bruder von einem anderen oder von einem meiner anderen besten Freunde und von einem der Jungs, mit denen ich Mentorenschaft oder Mentoring mache. Tobi hat vor einem Monat geheiratet, war auf dem Weg nach Hause vom Joggen und ist ein paar Meter vor der Tür tot zusammengebrochen, im Alter von 28 Jahren, ohne Jesus. Ihr Lieben, heute Abend geht es um Sterben, um den Tod. Und Mose hat recht, wenn er sagt, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Gedanken. Die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre und wir in Kraft 80 Jahre. Und die Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Unsere Tage schwinden, sagt Mose, wie ein Gedanke, gehen die Jahre einfach dahin. Eben hast du was gedacht, der Gedanke ist verflogen. So beschreibt Mose die Jahre unseres Lebens. Schnell eilt es dahin. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Und ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Jetzt, wo wir jung sind, da denken wir, ey, ich habe noch mein Leben vor mir. Und das dachten die beiden auch. Ich habe mein Leben noch vor mir. Und wir machen uns gerade in unserer jungen Generation viel zu wenig Gedanken über das Thema Sterben, Tod, mit dem Leben zu einem Ende kommen. Wir Menschen, wir sind auch nicht so gut darin eigentlich, dass das wirklich etwas zu Ende geht. Es ist doch so, dass wir daran gewöhnt sind, dass mit dem Sonnenuntergang der Tag ein Ende findet. Ja, aber wir wissen, hey, morgen geht die Sonne wie gewohnt auf. Ein neuer Tag kommt. Dementsprechend findet so der Lebenslauf irgendwie kein Ende. Der Urlaub, der ist zwar Vergangenheit, aber wir planen schon fürs nächste Jahr, dass wir da wieder Urlaub feiern, Urlaub machen und uns da gut gehen lassen. Die Jahreszeiten kommen und man wartet schon wieder auf den Sommer. Ich zumindest jetzt wieder. Aber der Tod, das Sterben, das ist irgendwie so final. Das ist so endgültig, so absolut. Es ist ein Thema, dem wir Menschen grundsätzlich aus dem Wege gehen. Das uns ja irgendwie so ein Unbehagen verschafft, oder? So eine innere Unruhe. In einem Artikel der Uni Hohenheim, da lautete es folgendermaßen: Die meisten Deutschen lehnen es ab, sich überhaupt mit Sterben und Tod zu beschäftigen. Schon deshalb, weil es in ihren Augen die Freude am Leben beeinträchtigen würde. Insbesondere 75% der Männer verdrängen aus diesem Grund die Gedanken an das Thema. Bei den Frauen sind es 63%. Nur ein knappes Drittel der deutschen Bevölkerung räumt hingegen ein, öfters über dieses Thema nachzudenken. Wir sind gut darin, so etwas beiseite zu schieben, so etwas einfach zu verdrängen. Und in einem anderen Artikel der Körperstiftung, da gehen folgende Zahlen jetzt relativ zeitnah zurück. 2018 sind in Deutschland täglich 2600 Menschen gestorben. Das macht auf ein Jahr gesehen circa 1 Million Menschen. 2600 pro Tag in Deutschland. Und irgendwann werden du und ich zu diesen 2600 gehören. Vielleicht nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr, in 10 Jahren, 50 Jahren, Gott weiß es. Aber so sehen die Zahlen aus. Und auch diese Stiftung sagt, 75% der Befragten verdrängen dieses Thema grundsätzlich aus ihrem Leben. Und ich frage dich nochmal, wie gehst du mit diesem Thema um? Sterben, Tod, erschreckt es dich? Erfüllt es sich mit Angst und Furcht und Zittern und Hoffnungslosigkeit? Was macht dieses Thema mit dir? Und was macht es mit dir, einmal über deinen eigenen Tod nachzudenken, aber auch mit dem Tod deiner Lieben, mit den Menschen um dich herum? Ich kann mich sehr gut an Zeiten erinnern, wo ich einfach so drüber nachgedacht habe, wenn X oder Y stirbt, und dann habe ich losgeflennt, weil ich mir das Leben ohne die nicht vorstellen konnte. Aber es kommt dieser Tag, und wisst ihr, in dem Bibelabschnitt, den wir jetzt gemeinsam betrachten wollen, begegnen uns Menschen, die dieser Thematik nun schmerzlich gegenüberstanden, die sich dem nicht entziehen konnten. Wisst ihr, wir können noch fliehen davor, aber es kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo wir dem uns nicht entziehen können, weil uns selbst aufgrund von Krankheit oder derartigem betrifft oder Menschen aus unserer Umgebung, so wie bei Tobi und Benny, das einfach in unser Leben hineinbricht. Diese Personen, die uns begegnen, sie zeigen uns unter anderem, wie man damit umgeht, mit so einer Situation, wie man damit umgehen darf, das ist wichtig, wie man damit umgehen darf. Und in dieser Situation begegnet ihnen Jesus und gibt Ausblick, gibt Hoffnung, gibt Hilfe. Wenn der Tod anklopft, Darum wird es heute gehen. Und wir wollen anhand von 4 Punkten durch das gesamte Kapitel 11 im Johannesevangelium gehen. 4 Punkte. Und wenn wir alles nehmen würden, wären es 54 Verse für unseren Abschnitt. Das werden wir nicht machen, sondern wir bröseln das auf. Aber schlag bitte mit mir auf. Johannes 11. Und ich sage kurz die Gliederung für die Predigt. Erstens ein unerhörter Hilferuf. Zweitens eine trostlose Szene. Drittens eine trostlose Frau. Und viertens ein tröstender Christus. Erstens ein unerhörter Hilferuf, zweitens eine trostlose Szene, drittens eine trostlose Frau und viertens ein tröstender Christus. In unserem ersten Abschnitt begegnet uns ein Familiendrama, eine wirkliche Situation, die man keiner Familie wünscht. Und ich war live dabei bei Bennys Familie und jetzt auch bei der anderen Familie, wo man dieses Leid sieht, das in diese Familien hineinbricht. Dadurch, dass da ein Mensch aus dem Leben scheidet. Es war aber ein gewisser Krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Bis dahin erstmal. Ein Familiendrama trägt sich zu. Da sind 2 Schwestern, die sehen, dass ihr Bruder todkrank ist. Es ist so ernst um ihn, dass sie nach Jesus rufen lassen. Sie sehen, dass die Ärzte, dass sie selber nicht in der Lage sind, hier einen Ausweg zu schaffen, hier Heilung hervorzubringen. Aber da ist einer, an den sie sich erinnern. Da ist eine freundschaftliche Beziehung, die vorhanden ist. Das seht man in Vers 3 und den Vers 5. Herr, siehe, den du lieb hast, ist krank, sagen sie. Erinnere dich doch. Da ist einer, mit dem du Beziehung gelebt hast. Mit dem du unterwegs warst, bei dem du zu Gast warst auch. Erinnere dich doch daran. Den du lieb hast, ist krank. Und das wird noch von Jesus bestätigt, von Jesus Seite. Es ist ja eine Sache, wenn einer sagt, hey, wir haben doch eine Beziehung miteinander. Aber in Vers 5 macht Jesus deutlich, oder Johannes deutlich, dass Jesus eine tatsächliche Beziehung hatte. Dort heißt es nämlich, Jesus liebte Martha und Maria, also die Schwester, und Lazarus. Er liebte sie alle drei. Da war eine wirkliche Beziehung, einfach auf sozialer Ebene. Überlegt mal, Freund mit Jesus zu sein. Ja, Jesus war Freund der Sünder. Jesus war Freund von allen in gewisser Art und Weise. Aber hier waren Menschen, mit denen er viel unterwegs war. Mit denen er einfach so den Tag zusammen verbracht hatte in der Vergangenheit. Wo auch Maria so einen Liebesdienst erwiesen hat, wie es am Anfang heißt. Die Füße abtrocknete mit den Haaren und so. Da kann ich jetzt nicht näher drauf eingehen, wegen der Zeit, aber es war ein Liebesdienst, den sie dort erwiesen hat an Jesus. Da war eine Beziehung und hey, wir haben eine Beziehung, da ist Hoffnung. Sie sehen Jesus als einen Hoffnungsfaktor. Und wie ist das, den Arzt aller Ärzte als Freund zu haben? Wisst ihr, das ist so, als ob man mit Mark Wolfensteiner richtig gut unterwegs ist. Der kann einem doch bestimmt mal helfen. Ne? Aber hey, wenn du einen Arzt als Freund hast, ist doch richtig gut, wenn da gesundheitliche Probleme kommen. Und hier hast du nicht irgendeinen Arzt, sondern den Arzt aller Ärzte. Jesus. Und ich will dich fragen, was würdest du jetzt tun, wenn du dieses Leid hörst, von diesem Leid mitbekommst und gerufen wirst, komm, sei mir nah, hilf mir, steh uns bei.
Wir würden doch sagen, ey, auf geht's, ich lasse meinen Freund, meine Freundin nicht im Stich. Aber die Überschrift heißt ein unerhörter Hilferuf. Jesus reagiert ganz anders. Jesus gibt da diese kryptische Antwort in dem Vers 4. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Hä? Was soll das denn jetzt heißen? Dass der Sohn Gottes verherrlicht werde und dies nicht zum Tod? Vers 14. Da ist eine Diskussion mit den Jüngern und da heißt es dann nun sagte ihnen Jesus gerade heraus, weil die Jünger es nicht gecheckt haben, im Vers 11 müsste es sein, dass er eingeschlafen ist, Lazarus ist gestorben. Lazarus ist tot. Jesus schweigt auf den Hilferuf von Maria und Martha. Weder kommt er der Bitte nach, rechtzeitig zu kommen, noch gibt er irgendwie eine Antwort, warum er sich verzögert. Jesus bleibt weg. Und für Maria und Martha war das wahrscheinlich völlig unverständlich. Jesus, wo bist du? Und ich möchte dich fragen, kennst du das nicht auch in deinem Leben? Diese Situation, wo eine Krise kommt, wo eine Not in deinem Leben entsteht und du zu Jesus rufst, Jesus, komm und hilf mir. Und es bleibt still. Irgendwie kommt keine Antwort. Vielleicht befindest du dich auch jetzt gerade in einer Krise, in einer Not, in einer Angst, in so einem richtigen Sturm. So wie die Jünger damals auf dem See Genezareth, die da am Kämpfen waren, damit das Schiff nicht untergeht. Und was tat Jesus? Jesus schlief. Er schwieg. Obwohl sie in Not waren. Bis sie dann dahin kamen, Jesus, come on, werd wach. Wo bist du denn? Manchmal geht es uns doch so, dass wir irgendwie meinen, Jesus hört mich nicht, Jesus sieht mich nicht in meiner Angst, in meiner Einsamkeit, in meinem Elend, in meinen Kämpfen, in meinen körperlichen Leiden. Wo ist er? Aber der Vers 5 ist entscheidend, um zu wissen, dass Jesus nicht einfach so lieblos handelt, sondern Jesus, er liebte diese drei. Er liebte sie wirklich. Und der Vers 4 zeigt uns jetzt so aus einer anderen Perspektive, jetzt wo wir das so im Nachhinein beurteilen können, Jesus hatte einen Plan damit. Und das sollst auch du wissen in deiner Not, in deiner Sorge und deiner Angst. Jesus liebt dich. Vor allem, wenn du sein Jünger bist, wenn du ihm nachfolgst, wenn du eine Beziehung mit ihm hast. Und diese Not, in die du hineingerätst, sie dient um der Herrlichkeit Gottes willen. Was auch immer das jetzt erstmal heißt, die ihn zurückhält. Das nächste, was uns begegnet, ist eine trostlose Szene. Jesus macht sich auf den Weg. Lazarus ist schon 4 Tage tot. Und Jesus kommt da an. Und was findet er vor? Hoffnungslosigkeit. Völlige Verzweiflung. Schaut euch den Vers 20 einmal an. Was heißt es da über Maria? Ah, der steht hier. Warum steht der hier? Ja, nicht. Dann lesen wir einfach so. Da heißt es nämlich, Maria aber saß im Haus. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Martha aber saß im Haus. Das ist so ein Kontrast. So Martha, sie hört von Jesus und in ihrer ganzen Verzweiflung und Not läuft sie aus dieser ganzen Menge, die dort zusammengekommen ist, um diese Familie zu trösten, um ihm beizustehen. Wohingegen Maria einfach entgeistert da sitzt. Völlig verzweifelt. Fertig. Was ist das für eine schreckliche Situation? Was für ein schreckliches Bild? Und niemand da, der echten Trost geben kann, auch wenn die ganzen Leute da zu Besuch gekommen sind, um zu helfen. wie es in den Versen dort drumherum beschrieben wird. Echten Trost. Wie willst du den geben, wenn dein Lieber weg ist? Wenn deine Liebe weg ist? Deine liebe Freundin, dein Bruder, dein Partner. Was machst du da? Wir kommen zu der zentralen trostlosen Person. Nachdem wir uns eben diese schreckliche Szenerie angeschaut haben und gesehen haben, was für eine Verzweiflung da herrschte, ist es auch vielleicht verständlich, warum Martha da herausbrach, warum sie loslief. Jesus kommt und sie läuft zu ihm. Und hier lernen wir, und das ist mir auch ganz wichtig, eine sehr, sehr wichtige Lektion im Umgang mit Leid, für uns selber auch. Sie läuft Jesus entgegen, flieht der tröstenden Menge und dann sagt sie Folgendes. Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Wie gehen wir mit Leid um? Wie gehen wir mit Sorge und Schmerz und diesem ganzen Elend um? Vielen Dank dir. Dank dir. Wie gehen wir damit um? Erste Lektion, ganz wichtig. Martha ist ehrlich mit Jesus. In vielerlei Hinsicht. Zuerst sagt sie, Herr, wenn du hier gewesen wärest. Wenn du hier gewesen wärest, dann wäre etwas passiert. Sie hatte Glauben in Jesus. Sie hatte Vertrauen in Jesus, in seine Kraft, in sein Wirken, in sein Vermögen. Sie war davon überzeugt, dass Jesus einen Ausweg hätte für diese Misere, in der sie war. Da war ein Grundvertrauen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, das brauchen wir auch. Ein Grundvertrauen in Jesu Stärke, in Jesu Hilfe, in seine Macht, in seinen Beistand. Aber was dadurch auch deutlich wird, durch diese Aussage ist, aber du warst hier nicht. Herr, wenn du hier wärst, dann wäre das alles nicht passiert, aber du warst nicht hier. Da schwingt Zweifel mit. Da schwingt vielleicht sogar eine gewisse Anklage mit. In dieser Aussage, du warst nicht hier. Und wisst ihr, Jesus hält das aus. Jesus hält es aus, wenn seine Jünger mit der Situation verzweifelt sind. Jesus hält das aus, wenn sie ihren Kummer vor ihm ausschütten. Wenn sie ihre Angst vor ihm Platz machen. Jesus hält das aus. Wisst ihr, manchmal haben wir dieses Denken von, es muss immer alles so himmelhoch jauchzend sein und immer nur danken und so weiter. Aber schaut euch mal die Psalmen an. Der Großteil, mehr als die Hälfte, sind Klagepsalmen. Wo David einfach seinem Kummer, seiner Verzweiflung, seiner Angst Luft macht vor Gott. Wo er sagt, ich verstehe dich nicht. Und das ist in Ordnung. Aber wichtig ist, und das ist jetzt auch nochmal entscheidend, dass du das vor Gott machst. Und nicht einfach da für dich selber und dann dahin irgendwie rutscht. Gott ist ein Assi. Was ist das für ein Gott, mit dem ich es zu tun habe? Wenn du es einfach nur in dich selbst hineinfrisst, nein. Kummer und Zweifel und Angst und all das in der Gegenwart Gottes zur Sprache bringen. Martha tut es. Sie kommt mit ihrem Schmerz, mit ihrer zerbrochenen Hoffnung zu Jesus und legt ihm das alles hin. Was machst du mit deinem Zweifel, mit deiner Angst, mit deinem Kummer, mit all dem, was dich bewegt? Gehst du zu Jesus und sagst ihm, was du fühlst? was du denkst, auch vielleicht was du nicht verstehst und all das. Das nächste, was wir sehen, ist dann aber ergänzend zu dem ersten Punkt mit diesem Grundvertrauen in Jesus, ein Schritt weiter. Ihr Glaube an Jesus hat keinen Abbruch erlebt durch diesen Umstand, in dem sie war. Schaut mal, wie es da heißt. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Auch jetzt weiß ich, dass. Was weiß sie? Sie ist davon überzeugt, dass Jesus eine intime Beziehung mit dem Vater im Himmel hat. Sie ist davon überzeugt, dass das Gebet von Jesus erhört wird, dass das Gebet von Jesus Kraft hat. Ihr Glaube an Jesus wird hier deutlicher, wird hier sichtbarer. Die Situation, die mich umgeben hat, sie hat mein Jesusbild nicht erschüttert. Aber was dieser Vers auch nicht sagt, das müssen wir wissen, ist damit, dass sie rechnete, dass hier gleich Lazarus von den Toten auferstehen würde. Denn in Vers 39, zu dem wir noch kommen, sagt sie, nein, tut das Grab nicht auf, denn der stinkt, der ist tot. Was dieser Vers einfach zum Ausdruck bringt, ist, Jesus, ich check das alles nicht, aber ich weiß, dass du mit dem Vater unterwegs bist und dass du eine Beziehung mit ihm hast und dass du uns irgendwie noch helfen kannst. Und wisst ihr, das Wunderbare ist, Jesus will ihr helfen. Jesus will dir helfen in deinem Leid. Und so kommen wir von der trostlosen Frau zu dem wunderbarsten Punkt der Predigt, dem tröstenden Christus. Ein tröstender Christus, Trost durch Offenbarung. Trost durch Offenbarung. Es heißt dort, Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr. Erstmal diese zwei Verse. Dein Bruder wird auferstehen. Jesus sagt das und gibt ihr damit eine Versprechung, eine Zuversicht, die für sie jetzt nicht ganz erschließbar war. Im Judentum war es so, dass auch die Rabbis gelernt haben, es kommt ein Tag, an dem wir auferstehen werden, zu neuem Leben. Das Buch Daniel spricht unter anderem auch davon. Im Alten Testament, wir werden auferstehen, wir werden zu Gott kommen. Aber was Jesus hier meinte, übertraf das. Er schließt sich der Lehre der Pharisäer an, aber übertrifft diese noch. Er hat mehr im Sinn als nur eine zukünftige, eine spätere Hoffnung. Und das entfaltet er dann gleich. Und ihre Aussage ist, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Was sie hier tut, ist ein Bekenntnis geben. Ihr kennt ja dieses Lied, ja, ich glaube an Gott, den Vater und ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ne? Und das ist ein Bekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis. So etwas ist das. Ja, ich glaube an Punkt, Punkt, Punkt. Sie gibt ein Bekenntnis von sich. So wie wir Glaubensbekenntnisse sprechen, wie wir das Vaterunser vielleicht auch sprechen als ein Ausruf und Bekenntnis, dass wir von Gott abhängig sind. So tut sie es auch an dieser Stelle. Nach dem Motto, ich glaube an den dreieinigen Gott, ich glaube an die Auferstehung am letzten Tag. Aber Jesus, er gibt sich damit nicht zufrieden mit so einem Bekenntnis, sondern er will ihr etwas Wunderbares offenbaren. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? ich bin die Auferstehung und das Leben. Was Jesus hier deutlich macht, ist Martha. Das Bekenntnis ist schön und gut und das ist richtig, aber ich bin das Bekenntnis. Ich bin der Inhalt dieses Bekenntnisses. Ich bin die Fülle dieses Bekenntnisses. Ich selbst bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Fülle. Ich bin die Summe allen Lebens. Ich bin die Quelle allen Lebens. Ich bin selbst die Auferstehung. In mir pulsiert es, in mir strömt es nur. Dieses Leben, ewiges Leben, unaufhaltsames Leben. Und an dieser Stelle möchte ich einmal einen kurzen Schritt wieder zurückgehen und euch an den Vers 4 erinnern. In den Vers 4 hieß es, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Was hat das auf sich? Dieses ganze Leid, dieses Zurückbleiben, dieser unerhörte Hilferuf von Jesus. Hier kriegen wir bereits einen Glimpse, einen Eindruck davon, worin die Herrlichkeit Gottes für Martha besteht. Ihr Lieben, wisst ihr, Martha hätte diese Offenbarung von Jesus nicht bekommen, wenn sie nicht in diese Not gelangt wäre. Ihr wäre nicht dieser Ausruf zugekommen, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieses Leid, diese Not gebraucht Jesus, um hineinzukommen in die Situation und sich zu offenbaren, Trost durch Offenbarung. Leid und Not sind eine Tür für Gott, sich dir zu nahen, sich dir zu zeigen auf eine Art und Weise, die du niemals kanntest. Erinnert euch an Hiob, als Hiob dieses ganze Leid durchlebt hat und dann Kapitel 38 Gott ihm begegnet, Gott sich ihm offenbart und zeigt und er am Ende seinen Mund zuhält und sagt, Gott, ich lege meine Hand auf meinen Mund und schweige, denn ich wusste nicht ansatzweise, wer du bist. Wusste nicht ansatzweise so viel über dich wie jetzt. Gott offenbart sich im Leid, ist nah. Und das ist ein Grund, warum er sich zurückgehalten hat. Er tröstet durch Offenbarung. Durch genau diese Offenbarung, ich bin. In den Kapiteln davor hat wahrscheinlich Martha alles mitbekommen. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Und jetzt kommt noch einer drauf. Ich bin noch mehr, als du denkst, Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und was bedeutet das? Was bedeutet das, dass Jesus das ist? Was bedeutet das für dich und mich, wenn er die Fülle und die Quelle allen Lebens ist? Es heißt, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du dein Vertrauen auf ihn setzt, wenn du ihn zu deinem Fels und deinem Anker erklärst, dich an ihn klammerst, dann gilt dir genau das. Oh, du wirst leben. Du wirst leben in Ewigkeit. Der Tod ist wie eine Tür, durch die du hindurchschreitest in ein neues Leben, ein besseres Leben, in meine Gegenwart. Du wirst Leben in Ewigkeit haben, wenn du an Jesus glaubst. Und dann heißt es ja, hier unten, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Was heißt das denn jetzt? Jeder, der lebt. Jesus sagt schon, dass ewiges Leben und diese Realität von Auferstehung und Leben, die Jesus bringt, nicht bloß eine zukünftige Wirklichkeit ist, sondern wenn du lebst, jetzt, hier, heute, und du an Jesus glaubst, hat bereits ewiges Leben für dich begonnen. Hat bereits Auferstehungshoffnung dein Herz ergriffen. Im Hier und Jetzt. Der Tod ist nicht das Ende. Und die entscheidende Frage ist, glaubst du dies? Ich will dich fragen, glaubst du dies? Ihr Lieben, wisst ihr, daran hängt alles. Daran hängt deine Ewigkeit, dein ewiges Heil. Und nicht nur deine Zukunft, nein, deine Gegenwart hängt daran. Denn wenn du ohne Jesus unterwegs bist, weißt du nicht, was Auferstehungshoffnung bedeutet. Wenn du ohne Jesus unterwegs bist, dann weißt du nicht, was es heißt, Leben in Qualität zu haben, in Fülle zu haben. All das bleibt dir entzogen. Und Jesus lädt dich ein. Glaubst du dies? Was machst du mit dieser Aussage Jesu? Er fragt dich heute, glaubst du dies, dass ich die Auferstehung und das Leben bin? Und ich rufe dir zu, werf dein Vertrauen auf Jesus. Der nächste Punkt. Trost durch Mitgefühl. Jesus ist nicht bloß ein Tröster durch Offenbarung, indem er sich mitteilt, indem er sich preisgibt, sich dir offenbart und zeigt, so wie er es bei Martha getan hat. Er macht das. Ja, aber er tröstet auch durch Mitgefühl. Schaut euch das mal an. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, also Jesus zog mit Martha los hin zum Grab, fiel sie ihm zu Füßen und sprach, also jetzt ist Maria diejenige, die dasselbe tut wie Martha vorhin, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen war, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und hier kommt der kürzeste Vers im Neuen Testament. Jesus weinte. Jesus weinte. Jesus tröstet durch Mitgefühl. Wir lernen hier eine ganz entscheidende Lektion. Dass Johannes 1, Vers 14 wahr ist. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus wurde tatsächlich Mensch. Jesus kam tatsächlich in unsere Welt, Gott im Fleisch unter uns, mit allem, was dazugehört. Emotionen, Gefühle. Jesus sieht den Schmerz, die Verzweiflung der Leute. Und leider heißt es in unseren Übersetzungen, wie ich es auch hier stehen habe, seufzte tief im Geist. Es heißt leider hier etwas falsch. Hat jemand von euch eine Luther-Übersetzung? Hat jemand von euch eine Elberfelder 2006? Aha, okay, keiner. Es heißt nämlich dort, Jesus ergrimmte. Huch. Was ist das denn jetzt? Das ist anders als erschüttern, nicht wahr? Dieser Begriff, der hier verwendet wird, sowohl in dem Vers 38 als auch in dem Vers 33, ist ein wirklich markanter Begriff. In Jesus ging es richtig ab. Da war Zorn, da war Wut, da war Kummer, da war Schmerz, da war Traurigkeit. Alles miteinander vermischt. Da ging richtig in ihm was zur Sache. Und was heißt das? Was kann man sich darunter vorstellen, dass Jesus all das empfunden hatte? Bis Jesus sieht, in diesem Augenblick an seinen Lieben, an den Leuten, mit denen er unterwegs ist, was Sünde macht, Sünde tötet. Durch Sünde kam der Tod überhaupt in diese Welt. Kam dieses ganze Unheil, Krankheit und Tod, all das kam aufgrund von Sünde und er ergrimmt deswegen. Über dieses Spektakel, dieses scheußliche Spektakel von Sünde. Wie es wie ein unersättliches Raubtier den Menschen mit sich zieht. Und gleichzeitig neben diesem Zorn und dieser Wut, die da entsteht, ist auch eine tiefe Trauer vorhanden. Einfach ein Mitgefühl und ein Kummer, wie diese Menschen davon so betroffen sind und leiden. Jesus weinte, nicht um Lazarus. Er würde ihn gleich auferwecken. Er weinte mit den Leuten, er weinte um die Leute. Wisse, Hebräer 4, Vers 5, wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern, und dann erklärt der Hebräerbriefschreiber das weiter, Jesus kennt Mitleid, Jesus hat Mitleid. Er lebte dieses Leben, er sah die Nöte, die Krisen, die Ängste, die die Menschen hatten und vieles umgab auch ihn. Er hat Mitleid, er versteht, er fühlt mit. Glaube nicht, dass Gott ein emotionsloser, ferner Gott ist. Und was Jesus hier auch deutlich macht, ist Folgendes. Er lebt uns das vor, wozu wir aufgerufen sind. Römer 12, Vers 15. Freut euch mit den Freunden, weint mit den Weinenden. Jesus weint. Weinte mit uns, als wir bei Bennys Tod betroffen waren. Jesus weinte, wenn Montag die Beerdigung von Tobi ist. Jesus weint mit uns. Er fühlt uns. Er fühlt den Schmerz, den Kummer, all das weiß er. Und ihm ist das nicht egal. Wisse das. Und wisse das nicht nur, sondern glaube das. Und halte das fest in deinen Ängsten und Nöten. Und lebe das. Wenn die Menschen, die dich umgeben, in Nöte geraten, weine mit ihnen. Nimm Anteil, wie Jesus es tat. Und ich bringe jetzt doch vielleicht noch die Aussage von D.A. Carson, einem Ausleger, die mir jetzt nochmal ins Auge gesprungen ist, wo ich überlegt habe, ob ich die bringe. Weswegen Jesus auch wahrscheinlich erbost war, grimmig war. Ich zitiere ihn. Eine tiefe Trauer über einen solchen Verlust ist ganz natürlich. Also Traurigkeit ist was Natürliches. Ganz wichtig. Aber jetzt haltet euch fest. Eine Trauer, die in Verzweiflung ausartet, die ihren Verlust ausschüttet, als gäbe es keine Auferstehung, ist eine implizite Leugnung dieser Auferstehung. Die Traurigkeit von Christen, die legitim und gegeben ist, jetzt in dem Fall eines Todes, muss sich, soll sich dramatisch unterscheiden von der Traurigkeit von den Menschen, die ohne Jesus leben. Schlagt einmal ganz kurz 1. Thessalonicher 4 auf. Da wird das nochmal deutlich. 1. Thessalonicher 4, 15. In dem Zusammenhang spricht Paulus auch über liebe Geschwister, die von uns gegangen sind. Und da sagt er Folgendes. Vers 13, Entschuldigung. Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen betrifft, unwissend seid, damit ihr nicht betrübt seid, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen. Habt ihr gehört, was er in Vers 13 gesagt hat? Damit ihr nicht betrübt seid wie, er sagt nicht, damit ihr überhaupt nicht betrübt seid, sondern damit ihr nicht betrübt seid wie die, die ohne Jesus leben. Denn Tod ist für uns nicht endgültig. Tod ist nicht das Finale. Tod ist nicht das absolute Ende. Darin unterscheiden wir uns. Und D.L. Carson sagt, dass wahrscheinlich auch das etwas mit diesem Zorn, dieser Bosheit, nicht Bosheit, Bosheit ist ein falsches Wort, aber von diesem Grimm über wie die Leute da getrauert haben, wahrscheinlich in Jesus auch hochkam. Leute, glaubt ihr überhaupt, dass die Auferstehung Wirklichkeit ist? Ich will dich fragen, glaubst du an die Auferstehung? Glaubst du, dass du auferstehen wirst? Der letzte Punkt. Ein tröstender Christus, Trost durch Handeln. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Jesus steht jetzt vor dem Grab. Nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen, Martha, spricht zu ihm. Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt? Wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Aha, da kommt es jetzt wieder, Vers 4. Um der Herrlichkeit Gottes willen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Was klingelt da wieder? Aha. Das, was Martha gesagt hat. Ich weiß, dass du in einer tiefen Beziehung zum Vater steckst und der Vater dich erhört. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörtest. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Komm heraus. Jesus handelt. Erstmal war Jesus irgendwie verborgen. Hielt sich zurück. Aber die Gewissheit bleibt, Jesus liebt Lazarus und Martha und Maria. Jesus offenbart sich, der Martha. Tut ihr in ihrem Leid etwas von sich kund, was sie ohne dieses wahrscheinlich nicht gewusst hätte. Gibt sein Mitgefühl Maria und Martha und den ganzen Leuten drumherum. Und geht zum Handeln über. Macht den Stein weg. Öffnet das Grab. Und er ruft, Lazarus, komm heraus. Und ich liebe das, wie ein paar tolle Brüder, Stephen Lawson oder Sinclair Ferguson, super Theologen, das ausdrücken hier an der Stelle. Gut, dass Jesus nicht einfach gesagt hat, kommt heraus. Weil dann würden wahrscheinlich aus allen Gräbern drumherum auch noch alle rauskommen. Oder wie, das müsste Lawson auch gewesen sein, er auch das noch personell formuliert hat. Also Lazarus, komm heraus. Weil wenn Jesus einfach nur so gesagt hätte, kommt, dann wäre wahrscheinlich die ganze Gruft mit nach vorne gesprungen. So hat Lawson das ausgedrückt. Warum? Weil hier die Auferstehung und das Leben steht. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und Jesus demonstriert das. Ich habe die Macht, Leben zu geben. Und was diese Geschichte auch deutlich macht, ist, das hier ist nur ein Vorgeschmack auf den Tag, den wir einst erleben werden. Wenn Jesus rufen wird, mit lauter Stimme, kommt heraus. Werner, komm heraus. Melanie und Lukas, kommt heraus. Ne? Wenn da unsere Namen kommen werden, oh, dann werden wir rauskommen. Da wird uns nichts halten. Das ist ein Vorgeschmack, ein Ausblick, ein Schatten auf das, was einmal kommen wird. ein Ausblick auf unsere Auferstehung. Jesus hat hier die Herrlichkeit Gottes offenbart, dass er der Sohn Gottes ist und dass er die Macht hat, Leben zu geben und dass er derjenige ist, der den auferstehen lassen wird, der an ihn glaubt. Glaubst du das? Dass das so ist? Dass Jesus derjenige ist? Und Jesus macht noch eine andere Sache deutlich. Und zwar nicht nur die zukünftige Auferstehung, sondern auch Wiedergeburt, Rettung, Erlösung, wie sie vonstatten geht. Wir sind tot in Sünden, heißt es in Epheser 2, 1 bis 3. Tot in Sünden, ohne Gott. 2. Korinther 4 sagt, denn der Gott der Welt hat den Ungläubigen die Augen verblendet, damit sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi nicht sehen. Tot, blind, verloren. Und da kommt er, Jesus, der Christus, der Messias, der Erlöser, und er sagt, komm heraus mit schöpferischer Macht. Komm heraus. Und ich kam 2014 im März heraus aus meinem geistlichen Tod. Und der du gläubig bist, auch du hast das erlebt. Ich liebe das auch, wie 2. Korinther 4, 6 das dann ausdrückt. Wie es geschieht, dass jemand zum Glauben kommt. 2. Korinther 4, 6. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten. Paulus bezieht sich hier auf Genesis, also auf 1. Mose 1, wo gesagt wird, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Der Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es. Der es hat Licht werden lassen in euren Herzen, damit ihr erkennt die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das hier ist ein Bild auch dafür, wie Gott Menschen rettet, wie er dich gerettet hat und der du hier sitzt und ihn nicht kennst, wie er dich retten will. Und das ist mein Wunsch und Gebet, dass er das zu dir ruft, zu deinem Herzen ruft und dass du dieser Antwort nachkommst. Ja, Herr, ich glaube das. Ich glaube, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben. In Ewigkeit glaubst du dies. Jesus ist ein Tröster in verschiedener Art und Weise. Und das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Aber vor allem, dass diese Hoffnung, diese Auferstehungshoffnung, in deinem Herzen Raum gewinnt, dass du davon ergriffen wirst, dass du begreifst, ey, Jesus hat das gesagt und ich vertraue dem und dementsprechend brauche ich mich nicht zu fürchten vor dem Morgen, brauche ich mich nicht fürchten vor meinem Tod oder dem Tod dessen, der mit Jesus unterwegs ist. Eine Stelle noch, weil die so gut ist, 2. Hebräer vielleicht nochmal und dann schließe ich auch wirklich, Hebräer 2. Wo es auch nochmal zum Ausdruck kommt, warum Jesus im Mensch geworden ist. Vers 14 bis 15. Was Auferstehungshoffnung in dir bewirken soll, bewirken darf. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Wir, also weil wir Menschen sind, weil wir an diesem menschlichen Wesen, Körper teilhaben, hat auch er in gleicher Weise daran teilgenommen. Warum? Damit er durch den Tod, durch seinen Tod, den zunichte mache, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und jetzt, und alle, wie heißt es da? Und alle die Befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Jesus ist gekommen, um uns Menschen von dieser natürlichen Furcht vom Tod zu befreien. Oh, wie oft habe ich das erlebt? im Flieger, als ich aus Bolivien zurückflog und die Maschine da Turbulenzen hatte und wir notlanden mussten und ich mit den Leuten neben mir geredet habe, die da mit der Welt nicht mehr klar kamen. Und ich habe gesagt, ey, Christian, alles gut. Wenn wir abstürzen. Also, ich weiß, wo ich bin. Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Und ich werde leben, weil Jesus das gesagt hat. Wie oft hatte ich das mit Muslimen, wo ich mit denen darüber geredet habe, ey, weißt du, was nach dem Tod passiert? Hast du eine Gewissheit, eine Zuversicht? Inshallah. So Allah will. Und die Waage zu meinen Gunsten steht. Und dann letztens mit Ali habe ich geredet darüber. Und er hat mich angeguckt und gesagt, Werner, weißt du was? Dafür bewundere ich euch, dass ihr sowas habt. Hast du das? Der du gläubig bist, frage ich dich auch. Nimm das doch ernst. Ergreif das und sag, ja, Jesus, ich will das glauben. Pflanz das in mein Herz doch tiefer ein. Und lass mich auch so leben und mein Leben für etwas hingeben. Etwas Sinnvolles, etwas dir Gefälliges, etwas, was einen Unterschied macht. Fokus auf die Ewigkeit. Für das, was ewig bleibt. Benny hatte diese Hoffnung. Benny hatte diese Zuversicht. Ich schließe mit diesem Zitat von Billy Graham. Und das liebe ich. Eines Tages werdet ihr hören, dass Billy Graham gestorben ist. Glaubt es nicht. Glaubt es nicht. An diesem Tag werde ich lebendiger sein, als ich es jemals gewesen bin. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Lasst mich mit euch beten. Vater im Himmel, du wunderbarer Vater im Himmel, du siehst unsere Schwachheit, du siehst unser Unvermögen, du siehst unsere Zerbrechlichkeit, unsere Menschlichkeit, unsere Endlichkeit, unsere Zweifel und alles Schwierige, was uns bedrückt und bewegt. Du siehst das alles. Und du bist in deinem Sohn Jesus unter uns Menschen sichtbar geworden, hast dich uns kundgetan, wie du bist. Und hast offenbart, dass du mitfühlst, dass du mitleidest, dass du aber in diesem Leid auch gegenwärtig sein willst. Und auch wenn wir manchmal das nicht verstehen, wie du handelst und wir meinen, du bist nicht da, nicht an unserer Seite, so dürfen wir wissen und wollen glauben, dass du uns trotzdem liebst, dass du uns trotzdem nah bist, dass du uns etwas lehren willst, uns etwas zeigen willst. Vater im Himmel, und ich bitte dich für all meine Brüder und Schwestern, die hier sitzen, dass du das in unsere Herzen pflanzt, diese Wahrheit von der Auferstehung, oder dass der Tod ein Thema ist, mit dem wir uns beschäftigen. Ein Thema ist, das uns nicht unruhig macht, sondern wir auch gebrauchen, um anderen von unserer Hoffnung zu erzählen. Und wir auch für die Ewigkeit wirklich leben. Bitte wirke das doch. Vater, und ich bitte dich für die, die hier sitzen und dich nicht kennen, Herr Jesus, die nicht mit dir leben, die ihren Glauben und ihr Vertrauen noch nicht auf dich gesetzt haben. Ich bitte dich, hilf ihnen heute zu kommen, hilf ihnen zu glauben, hilf ihnen, sich dir anzuvertrauen, heute. Und lass sie heute die Auferstehungshoffnung erleben und lass sie heute zum Leben durchdringen. Im Leben mit dir. Darum bitte ich dich. Amen.